Der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Als Entscheidungsträger in der Versicherungsbranche hast du mit Personalengpässen und zyklischen Rückständen zu kämpfen. Scali Insurance Operations stellt seit 20 Jahren Experten für alle Versicherungssparten zur Verfügung. Schnell verfügbar und flexibel skalierbar. Jetzt ein Angebot einholen unter www.scali.insure. Today ist die Vertriebs-AI für die Versicherungsbranche. Today dokumentiert deine Beratung, coacht dich und spart dir 5 Stunden Zeit pro Woche. Besuche jetzt www.usetoday.io und teste mit dem Code Jonas Today 2 Monate kostenfrei. In dieser Serie sprechen wir regelmäßig über konkrete Consulting-Cases. Heute ist Georg Stach bei mir. Er ist IT-Architekt, Solution Engineer und Legacy Lover. Sein Fokus und seine Spezialität werden dann relevant, wenn alte und neue Systeme miteinander verbunden werden sollen. Wenn das für euch interessant ist, dann meldet euch bei uns. Ihr findet die Kontaktdaten auf pilaco.com oder unten in den Shownotes. Und damit herzlich willkommen zum Podcast, Georg.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Gern, das freut mich. Das freut mich, dass du da bist. Du hast Erfahrung mit Java-Integration, IT-Architektur, Solution Engineering und dein Fokus liegt auf Legacy-Systemen und wie diese mit modernen Systemen gut zusammenarbeiten, oder?
Genau, das ist richtig. Im Grunde müssten wir erstmal darüber sprechen, was sind eigentlich Legacy-Systeme?
Ja.
Was zählt zu der alten Welt von der IT und ab wann definiert man das? Und ja, um es vorwegzunehmen, es gibt natürlich gar keine feste Definition dafür, was Legacy ist oder nicht. Im Grunde fängt die Arbeit immer genau an dem Punkt an, an dem Kunden feststellen, dass sie entweder mit ihrer IT, so wie sie jetzt aufgesetzt ist, nicht mehr weiterkommen. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Es kann den Grund haben, dass Lizenzen auslaufen und nicht mehr verlängert werden. Alte COBOL-Systeme zum Beispiel, die alten IBM-Mainframes, die werden zwar weiterhin supported, und ich glaube, es laufen auch noch eine ganze Menge, läuft noch eine ganze Menge Zeug damit. Ja. Es ist aber, wie ich gehört habe, ziemlich teuer und die Lizenzen sind langlaufende Lizenzen. Das heißt, wenn man da eine Lizenz über die nächsten 10 oder sogar noch mehr Jahre verlängert, dann schlägt das ordentlich ins Bilanzkonto eines Unternehmens.
Genau, du musst dir vielleicht nur zum Erklären, du musst eigentlich an so einem Punkt, wenn dieser alte Vertrag ausläuft, musst du dir eigentlich drüber nachdenken, ob du jetzt für die nächsten x Jahre das Ding verlängern willst oder ob du nicht drüber nachdenken willst, das zu ersetzen. Und das macht keinen Sinn, das Ding zwei Monate vorher zu ersetzen, sondern idealerweise denkst du noch 2 Jahre vorher drüber nach, weil du einfach auch Zeit brauchst, wenn du dich dann entschieden hast am Ende, oder?
Richtig, richtig. Das sind keine Entscheidungen, die man so einfach aus dem Bauch heraus treffen kann. Das hat natürlich auch riesige Kostenimplikationen. Und das ist immer so dieser Painpoint. Auf der einen Seite weiß man natürlich, jetzt in diesem gerade angeführten Beispiel, wenn es um Lizenzen geht, was es kosten würde. Man hat natürlich für die Umstellung der IT von der Legacy hin zu einer modernen IT-Landschaft, hat man natürlich auch Kosten. Das sind dann im besten Falle Einmalkosten, aber es gibt auch noch andere Fälle, etwa in denen Software einfach nicht mehr weiterentwickelt wird und man steht dann an einer Sackgasse, kommt an den Punkt und möchte vielleicht neue Anforderungen umsetzen und kommt an der Stelle nicht mehr weiter. Das ist ein Thema oder auch ein großes Thema, gern genommen sozusagen, schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe, ist IT-Security. Vielfach wird Software eingesetzt, die einfach alt ist und nicht mehr gewartet werden kann oder wo auch dort die Software nicht mehr weiterentwickelt und nicht mehr weiter betrieben kann. Und dann steht man irgendwann an einem Punkt und kommt nicht mehr weiter oder hat sogar einen Security-Incident, stellt möglicherweise fest, es gibt Sicherheitslücken in der Software, die man verwendet, aber es gibt keinen passenden Ersatz dafür und man wird angreifbar.
Welche Technologien begegnet ihr da in diesen Fällen?
Java. Du meinst im IT-Security-Umfeld?
Nee, grundsätzlich oder? Genau, also Thema Legacy. Welche Technologien sind für dich jetzt schon Legacy und was ist nicht mehr Legacy? Java hat wahrscheinlich beides, das ist so ein Übergangsding, ne?
Ja, definitiv. Also Java ist erstmal mein Steckenpferd und Java hat ja auch eine sehr, sehr lange Historie. Wenn man so zurückdenkt, vielleicht kennst du das auch noch, auch wenn du es wahrscheinlich nie im Einsatz hattest, Java gab es ja auch mal, wann war das denn, 2005 rum, da lief das doch sogar auf Handys oder wurde zumindest
Ja.
angeboten, dass man Software auf Handys damit laufen lassen konnte. Genau, aber auch in den 90er Jahren, als Java noch zu Sun gehörte, heute ist es ja eine Marke oder von Oracle, also auch schon etliche Jahre her. Genau. Also was ich heute begegne, ist im Grunde, oder was ich als alt bezeichnen würde, ist alles, was Java Version 7 oder niedriger trägt. Ja, im Grunde, wenn man jetzt unter Kollegen spräche, wäre das Java 11. Aber man kann auch von der anderen Seite her schauen und sich vielleicht glücklich schätzen, wenn man überhaupt Java im Einsatz hat. Denn es gibt ja genug Legacy-Systeme, auf denen so etwas Modernes, in Anführungszeichen, wie Java gar nicht läuft, wo man ja tatsächlich Schnittstellen hat, die Schnittstellen auch in Anführungszeichen, die vielleicht auf FTP basieren oder auf ja, Datenbanken, die mit Daten nach einem bestimmten Schema gefüllt sind, die von irgendwelchen Jobs ausgelesen werden, wo man sich die Daten erst zusammensuchen muss. Auch das kommt vor. Also
Ja, wenn du von
ja.
FTP redest, dann redest du ja über die Art und Weise, wie Daten übertragen werden wahrscheinlich. Und ein Unterschied zu früher und heute, und das ist für mich auch so eine Legacy-Abgrenzung, ist, dass du früher ja viel so Batch-Prozesse hast, die ja durchaus auch eine Berechtigung haben, die du
Richtig.
auch heute auch noch hast. Aber ne, früher hast du es ja nicht überwiegend gehabt, dass einfach nachts Dateien erstellt wurden, CSV-Dateien, sonstige Exportdateien, die dann in den FTP-Server hochgeladen wurden, irgendwo anders abgelegt wurden, übertragen wurden. Und so
Exakt.
konnte dann am nächsten Tag ein anderes System diese Daten dann abrufen und dann verarbeiten. Und so ging dann quasi von Tag zu Tag oder zumindest nach Zeitfenstern geordnet, ging dann das ab, wenn du das untertäglich machst. Und heute ist ja
Richtig.
die Welt eher synchron, dass der eine Computer ruft beim anderen an und sagt, guck mal, hier habe ich was, gib mir mal was zurück und so, ne? Das ist für mich auch ein Aspekt von Legacy versus Modern, oder wie siehst du das?
Definitiv. Genau, definitiv. Das ist ein guter Punkt, der ist mir tatsächlich so auch schon begegnet, mehrfach. Und ich finde ein sehr gutes Beispiel dafür, was Legacy ist, das hätte unser damaliger Bundesfinanzminister ja gar nicht besser sagen können, als es um, ich weiß gar nicht was, 2020 um die Frage ging, wann dieses neue Bürgergeld oder ich weiß nicht, der Familienzuschuss ausgezahlt werden sollte an alle Bürger. Ich glaube, das war im Kontext von Corona noch. Da hieß es doch, unsere IT ist in der Lage, maximal 100.000 Überweisungen, ich glaube, in 24 Stunden durchzuführen. Jetzt rechnen Sie sich selbst mal aus, wie lange es dauert, das Ganze für 80 Millionen Bürger zu machen. Auf die Frage. Und ne, das sind so typische Batch-Jobs, die gibt es immer wieder. Und da kommen wir auch wieder an so einen Punkt zurück. Du hattest ganz am Anfang von unserem Gespräch nach der Ursache gefragt oder nach den Situationen, in denen man Legacy begegnet. Das ist ein typisches Skalierbarkeitsproblem, was wir an der Stelle haben und was diese Batch-Jobs mitbringen, weil die Jobs häufig ja so optimiert sind, wie sie laufen. Man kann sie nicht einfach häufiger laufen lassen. Der einzelne Auftrag in diesem Job dauert eine bestimmte Zeit und ja, dann kommt man auf einen gewissen Durchsatz. Und es ist schwierig, das eben hoch zu skalieren, denn Legacy-Software läuft ja in der Regel auf On-Premise-Systemen, das heißt nicht in der Cloud und man kann nicht mal eben auf einen Schalter drücken und sagen, jetzt möchten wir aber 10-mal so schnell
Genau.
laufen oder
Und
100-mal so schnell oder wie auch immer.
genau, und was vermutlich bei diesem Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit der Bundesagentur, die dann überwiesen hat, zu tun hat oder dazu kommt, ist die Abhängigkeit von externen Dienstleistern. In dem Fall war mit Sicherheit eine
Auch.
Bank im Spiel. Und ich wette, dass wenn es nicht die eigene IT war, dann hat spätestens die Bank gesagt, Freunde, liefert uns 100.000 pro Tag ein, aber bitte nicht mehr. Ich habe jetzt keine Ahnung, was die Performance von Banken ist. Ich denke mal, dass sie in der Summe schon mehr hinbekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch pro Kunde sagen, nicht mehr als 100.000 pro Tag, damit er dem System nicht überlastet wird. Das heißt, da hast du auch eine
Richtig.
Legacy-Abhängigkeit, wenn du eben mit Dienstleistern arbeitest, die dann im Zweifel auch nicht mehr können, ne?
Absolut, genau. Und noch eine weitere Idee dazu, weil ich glaube, das verstehen Personen, die von außen auf so etwas schauen, möglicherweise nicht. Man könnte jetzt diese Holzhammer-Methode hernehmen und sagen, ja, dann stellt einfach noch einen Server daneben. Aber es ist auch ein Architekturding. Wenn du diese Jobs hast, dann sind die genauso gesteuert, dass sie ein bestimmtes Set von Daten selektieren und prozessieren, bearbeiten und im Fall der Überweisung dann beispielsweise raussenden. Und ja, du kannst das Ganze nicht einfach durch neue Hardware oder auch durch das, selbst wenn du die Hardware hättest, kannst du nicht einfach dieselbe Applikation daneben stellen, weil du dann Gefahr liefest, dass beispielsweise dieselben Datensätze und jetzt in unserem Beispiel dieselben Überweisungen parallel durchgeführt würden.
Ja, ja,
du
ja,
hast
genau.
Keine Transaktionssicherheit, ne? Und das sind so technische Finessen, bei denen muss man genau im Detail betrachten, wie die Applikationen arbeiten. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, wenn es um die IT-Architektur geht, zu analysieren, ja, natürlich, was erstmal der fachliche Use Case ist, aber dann auch, wie kann man den übertragen hin zu einer leistungsfähigen, in eine neue Applikation.
Bevor wir das jetzt zu dem Projekt kommen, über das wir eigentlich reden wollen, nochmal kurz als Ergänzung zu deinem Beispiel gerade. Man muss sich das so vorstellen, man hat eine Excel-Tabelle mit 80 Millionen Zeilen und jetzt will man gemeinsam das Ding durcharbeiten und dann sagt man, okay, du machst die ersten 100.000, du machst die nächsten 100.000, der dritte macht die nächsten 100.000 und dann musst du festhalten, wer hat jetzt was schon erledigt und wer jetzt als erster fertig ist, der bekommt dann die darauffolgenden 100.000 und wer danach fertig wird, bekommt dann den nächsten 100.000 und dieses ganze Management und dieses ganze Dispatchen dieser Jobs, das ist ja eigentlich die Herausforderung, wenn dein System so nicht eingerichtet ist, dann wird das nicht funktionieren und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Deswegen kannst du nicht mal eben einen weiteren Server einstellen, denn wenn vorher nur ein Server vorgesehen war, der das alles von 1 bis 80 Millionen abarbeitet, dann funktioniert es einfach nicht, weil die nicht in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Ja.
Ganz genau, gut erklärt.
Ja. Mhm. So, das dein Projekt, über das wir hier reden, wann lief das ungefähr, dass wir uns das mal einsortieren können, zeitlich?
Ja, das war auch ein tatsächlich länger laufendes Projekt. Ich meine, es war im Jahr 2020. Hatte schon eine gewisse Vorhistorie, aber als ich da reingekommen bin, genau, war das so kurz nach dem Corona-Crash tatsächlich, genau, da ging das los.
Und das war ein Versicherer und der war groß und klein oder was war das?
Das war schon ein relativ großes Versicherungsunternehmen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Mitarbeiter die hatten. Das ist auch sicherlich immer so die Frage, wie viele Tochterunternehmen da noch mit dranhängen. Genau, aber das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein mittelgroßes Unternehmen gewesen, ja.
Wie groß war die IT ungefähr?
Ja, da waren schon 100 Leute beschäftigt, 100, 200 Leute. Sind natürlich nicht, man hat nicht mit jedem in dem Hause zu tun, ne? Es gibt für jedes Projekt einen entsprechenden Kreis, aber da waren auf jeden Fall schon eine ganze Menge Leute mit involviert, weil es um die Kernsysteme ging.
Und was war jetzt diese Ausgangslage dort? Womit hatten die also zu kämpfen?
Genau, die Ausgangslage war, dass die IT, die Stammdatenhaltung in der IT im Grunde noch aus den, ich weiß es nicht, 70ern, 80ern stammte. Und damals war noch ein System im Einsatz, in dem die einzelnen Kunden und Kundennummern über eine numerische ID zugeordnet wurden. Heute nimmt man ja UUIDs, die wurden einfach damals hochgezählt, aber die Nummer
das heißt,
durfte
einer
nur sieben
kurz
oder achtstellig sein. Ja? Ja,
okay, das wird auch spannend, aber auch ein Einwurf, dann hätte ich nämlich, wenn ich jetzt meine Frau und ich, wenn wir beide einen Vertrag gehabt hätten und den hintereinander abgeschlossen hätten, dann hätte ich nämlich auch die Kundennummer meiner Frau vorhersagen können, weil die dann entweder eins höher oder eins niedriger war als meine, ne? So als
ganz
Sicherheitsperspektive.
Genau.
Aber du hast noch ein anderes
Richtig,
Problem.
Richtig, super Stichwort, genau. Das ist tatsächlich als Enumeration Attack bekannt, sowas in der IT-Security. Und damals hatten in der allerersten Version, als die Elbphilharmonie hier in Hamburg eröffnet wurde, hatten genau über diesen Angriffsvektor sich Leute Tickets für umsonst ärgert hat.
Geil.
Genau. Das ist,
wäre ich doch mal auf die Idee gekommen.
Ich sehe schon, du hast auf jeden Fall die Mentalität, um Vertragsnummern zu erraten.
Ja. aber das war nicht das Problem, sondern das Problem war, dass du einfach eine gewisse Stellenzahl nur hattest. Ne? Was, 7 Stellen hast du gerade gesagt?
Genau, 7 oder 8-stellig. Ich weiß es nicht mehr auf die Stelle genau. Kann man auch einen gewissen Kundenstamm natürlich mit bedienen. Und das mag jetzt eigentlich viel klingen und nicht nach einem Problem. Aber wie das immer so ist, ne? Also auch das Thema mit der Zeitumstellung bei der Jahrtausendwende irgendwie mal zum Problem werden könnte, hat ja auch niemand geahnt. Zum Glück
Ja,
hat man hier schon
war ja nicht
ein
absehbar, ne?
bisschen vorausschauen. Nee, war nicht, genau. Ich glaube, dieses Jahr wird auch Weihnachten wiederkommen.
Ey, shit. Bin ich sicher, bin ich sicher.
Ja, und hier sind, also ist es tatsächlich dann auch zu dem Punkt gekommen, ne, Kunden, ja, gehen dann ja auch irgendwann, dann kommen neue in den Pool. Manchmal ist es auch so, dass vielleicht Kunden testweise angelegt wurden. So irgendwann hat man dann ein bisschen kalte Füße gekriegt und gesagt, damit können wir nicht arbeiten. Und ja, entsprechend musste unter anderem dafür ein neues System her. Das war natürlich nur eines der Systeme in der Gesamtgemengelage, was in die Jahre gekommen war. Man muss auch dazu wissen, dass das tatsächlich nur ein einziges System war. Also heute hat man es in der IT ja so, dass man zur Entwicklung eine sogenannte Stage, eine Entwicklungsumgebung hat. Dann hat man ein Testsystem, noch ein
Ja.
Kundenakzeptanzsystem, noch vielleicht eins für Integrationstests oder ähnlich, ein Vorproduktionssystem und ein Produktionssystem. Hier hatte man genau eines und auf so einem System zu testen, das ist immer uncool. Da sind dann auch Testdatensätze drin.
Ein Versicherer mit 100, 200 Leuten in der IT hat ein, also jetzt, sie haben ein anderes System, aber ein Hauptsystem und da gibt es ja nur eins davon. Das ist ja Wahnsinn.
Richtig, richtig. Also so eine IT-Infrastruktur zu klonen, damit man darauf auch testen kann, das ist dann noch mal eine besondere Herausforderung. Und da kann man jetzt auch gleichzeitig überlegen, wenn man in so einer Datenmigration ist, wie wir sie dann durchgeführt haben, dass es keine gute Idee ist, eine Big Bang-Migration beispielsweise durchzuführen. Denn also das kann man machen. Sollte man aber lieber nicht, weil man immer diesen Rollback-Button braucht. Und ja, das ist alles nicht ganz so cool. Genau,
Das
und
dauert ja
auch
auch
bei
ewig
Groß.
dann.
Exakt, genau. Also du hast auf jeden Fall eine Downtime und noch die Unsicherheit, können wir das Rollback eigentlich so einrichten, wie wir wollen. Ne? Also das,
Da schläfst du die Nacht
genau,
vorher auch
also
nicht
man
gut, ne?
fährt auf jeden Fall richtig, richtig. Man fährt in der Situation immer besser, wenn man die Systeme in Ruhe entwickelt. Und dann auch eine Art Parallelmigration vorbereitet, denn dieses System wurde dann auch beabsichtigt abgeschaltet und ersetzt gegen ein neues. Da wurden auch tatsächlich Teile des Systems in die Cloud verlagert. Man kann sich das so vorstellen, dass sie da gleichzeitig noch ein Kundenportal mit eingerichtet haben. Und in solchen Situationen ist es immer wichtig, dass die Kunden rechtzeitig Feedback bekommen, also Stichwort Response Times, Antwortzeiten von der Weboberfläche oder in der App beispielsweise. Und die Daten möchte man, seine eigenen Stammdaten in dem Fall, die möchte man ja nicht aus dem Produktionssystem direkt synchron aus dem Backend lesen. Dann stell dir vor, da werden irgendwelche Jobs drauf ausgeführt oder ein böser Angreifer macht eine Denial-of-Service-Attacke. Entdeckt da irgendeinen Weg, so, da kannst du dann natürlich dein Stammdatensystem, was ja mitunter ein Herz in dieser IT ist, kannst du direkt mal lahmlegen. Vielleicht durch ungünstige Abfragen, ne? Deswegen, wenn es um das Thema Datenmigration und auch solche Systeme geht, ist es immer besser, sozusagen Read-Only-Kopien in einer bestimmten Umgebung abzulegen und ja, die Daten nicht miteinander so zu vermischen, dass die Operation direkt ans Herz in der IT.
Das, was ich daran faszinierend finde, ist, wir reden ja über eine Generation von IT-Infrastruktur, von der alle wissen, okay, das ist alt, aber von der, glaube ich, keiner weiß, wie alt sie ist, weil du hast dazwischen, hast du ja schon, ich sag mal, zwei oder drei neue Iterationen. Du hast halt dieses System, von dem du gerade gesprochen hast, wo du halt diesen riesen Monolithen da stehen hast, auf dem das einmal Ding läuft, da hast du diese Batch-Prozesse. Danach kam die Welt, in der das alles quasi vereinfacht wurde, wo die mehr oder weniger diese Desktop-Rechner im Regal stehen hatten und dann hattest du ganz viele davon, so wie Google das 1998 gemacht hat oder
Ja,
1999, 2000.
die sind klein so, ne? Genau.
Genau, und dann kam diese ganze Welt mit diesen Virtual Machines, dass du plötzlich, ich dachten sich die Leute, alles klar, wir machen große Server, da machen wir kleine Virtual Machines drauf, auch alles schön und gut. Aber jetzt bist du ja bei dem Thema Cloud, wo du das mit Terraform plötzlich programmieren kannst. Du kannst ja deine Infrastruktur programmieren. Du kannst Code, also die eine Maschine kann andere Maschinen dahinstellen. Du kannst sagen, Ich hätte gern eine Datenbank-Server, ich hätte gern ein Compute-System, wo du eine Linux drauf hast, wo du Application-Server drauf hast. Ich hätte gerne eine Virtual Private Cloud drumherum mit den Load Balancern und sowas. Das kannst du alles in Konfigurationsdateien programmieren, drückst auf den Knopf und dann, bam, rollt der das einmal aus und du hast es da stehen. Oder du hast es auch zweimal da stehen oder dreimal da stehen, so wie du es haben willst. Und das ist ja eine Dimension, das kann man sich gar nicht vorstellen. Früher und auch heute schraubt man noch den Server zusammen und ins Regal rein und der Kollege nebenan tippt halt einfach eine Zeile und hat die gleiche Kiste da stehen. Und das ist eine ganz andere Level.
Richtig, das ist völlig richtig. Man muss natürlich dazu sagen, auch damals gab es schon die Möglichkeit, virtuelle Maschinen per Knopfdruck aufzusetzen und mit Ansible zum Beispiel zu bespielen. Aber es ist eine riesige Leistung, die wir in Europa ja auch gar nicht hinbekommen haben, sondern bloß die amerikanischen Großanbieter, Hyperscaler wie AWS etc. Das Ganze über Terraform, andere beziehungsweise Tools, die darauf aufsetzen. AWS hat beispielsweise das AWS CDK, also deren Deployment, Deployment Kit. So, ja. Also diese Möglichkeit, so viel Hardware gescriptet, man redet ja auch von Infrastructure as Code, gescriptet aufzusetzen und per Knopfdruck, dass diese gesamte virtuelle Systemlandschaft hochzuziehen in der Cloud, das ist eine Riesenleistung, also die man gar nicht so begreifen kann, weil es einfach so große Dimensionen hat. Vor allem, und das finde ich dabei auch so erstaunlich, dass, also für uns ist das ja Software, die ist virtuell, so du hast auf Knopfdruck da dein Virtual Private Network, deine eigene Firewall, deine eigenen Datenbanken und Systeme. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass alles läuft auf Hardware. Das alles ist durch Glasfaserkabel verbunden. Das alles steht irgendwo in Rechenzentren, die auch noch durch entsprechende Backups gespiegelt sind. Ne?
Ja,
möglicherweise sogar über Geozonen hinweg separiert. Und genau, also das sind Dimensionen, die kann man sich sicherlich nicht vorstellen.
Ja. Ich musste schmunzeln heute. Ich habe heute eine E-Mail gelesen. Wir mit einem Kollegen zusammen, wir machen gerade so eine Migration für einen kleineren Versicherer. Und da haben wir auch mit Terraform so eine Cloud hochgezogen und haben mit den Kollegen, die alten Server betrieben haben, quasi abgestimmt, ob das System, was wir da hochgezogen haben, deren Vorstellung entspricht. Und das Feedback war, wir hätten gerne eine neuere Version von dem gewissen Betriebssystem. Könnt ihr mal ein Upgrade dann machen? Und ich sehe vor meinen Augen, wie der Kollege dort in seiner Vorstellung quasi dachte, dass jetzt hier mein Kollege da einfach in den Server reingeht, sich da einloggt und dann da Upgrade macht und das alles durchläuft. Wobei ich dachte, alles da, mein Kollege, der tippt einfach jetzt anstatt die Version, weiß nicht was, 22, tippt er einfach die Version 24 in seine Konfiguration ein, drückt auf den Knopf und es ist 3 Sekunden später, ist das Ding fertig. Und das, da habe ich in diese E-Mail habe ich quasi als jemand, der beides gesehen hat, einfach gesehen, Freunde, das ist ja echt nochmal Meilen weiter, weil du anstatt eine Stunde darauf zu warten, dass dieses Update durchgelaufen ist, änderst du halt eine Zahl und drückst auf OK und zack, hast das Ding fertig. Und das ist beeindruckend.
Ja, definitiv. Das ist wirklich beeindruckend.
So, was aber war jetzt das Ziel? Also ihr habt jetzt, oder vielmehr, wie seid ihr in das Projekt herangetreten, bei dem, worüber wir gerade gesprochen haben?
Genau, also das Ziel, da waren mehrere Ziele. Das Ziel ist natürlich nicht die Ablösung, sondern von diesem Problem überhaupt erstmal wegzukommen, das Ziel ist, Kunden eindeutig vergeben zu können auf der einen Seite. Man muss sich vorstellen, dass sogar diese Nummernkreise recycelt wurden, also dass bestehende Kundendaten, von denen man wusste, okay, die existieren nicht mehr oder es waren irgendwie Testkonten oder so ähnlich, die hat man überschrieben. Also da musste man auf jeden Fall weg von. Und das geht ja mit modernen Tools, Datenbanken, wie auch immer, natürlich sehr gut. Man wollte aber auch skalieren, denn dieses alte System hatte bloß eine alte SOAP-Schnittstelle. Das war das Einzige, was bereitgestellt wurde. Dahinter noch lahme Abfragen, war also auch nicht so cool. Das heißt, diese beiden Anforderungen standen im Vordergrund. Und wie sind wir an dieses Problem herangetreten? Im Grunde beginnt es erstmal mit der Fragestellung, wo werden diese Stammdaten gebraucht? Also eine Analyse des Ist-Standes. Wer muss von diesen Stammdaten lesen und wer muss und darf natürlich auch die Stammdaten beschreiben? Der erste Schritt ist diese auch fachliche Analyse durchzuführen. Das ist sicherlich in jedem Projekt der erste Schritt, diesen
Ja.
Ist-Stand einzuholen und sich zu erarbeiten, mit der Fachabteilung dann einen, ja, Soll-Stand daraus abzuleiten. Und der zweite oder nächste Schritt, der dann das eigentliche Projekt darstellt, ist die Frage des, wie machen wir das denn und mit welchen technischen Möglichkeiten.
Ihr habt es am Ende gemacht oder was war eure Methode oder Technologie, die ihr verwendet habt?
Genau, ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass auch, ja, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, und das war auch so eine Art, Win-Win-Situation in dem Moment, dass ein Kundenportal dabei entstanden ist. Das heißt, ein klares Nebenprojekt war die Migration und also die Migration der Daten in die Cloud auf die eine Seite. So für die Stammdaten wurde, ich weiß nicht, ob es eine Oracle war oder eine Postgres. Ich glaube, es war tatsächlich noch eine Oracle, die haben sie dahingestellt. Anstelle dessen, so über die Oracle wird eine moderne Schnittstelle gelegt, mithilfe einer Java-Applikation. Wir haben da auf Spring Boot gesetzt, beispielsweise mit einer REST-Schnittstelle. Und genau für die Migration der Daten hatten wir Kafka eingesetzt, weil man damit die Daten besonders gut in nebenläufig in Topics, also ja, ablegen kann und andere Prozesse, die die Daten lesen, migrieren, transformieren, in bestimmte Zielsysteme schreiben. Genau, kann man da also sehr schön asynchron mitarbeiten. Da haben wir Kafka mit entsprechenden Schnittstellen eingesetzt, um ja anhand dessen die Migration der Daten aus dem Altsystem in die neue, ins neue System, sprich in die Datenbank zu überführen. Und das Ganze, also das ist auch noch so ein Anti-Pattern, wenn ich jetzt Datenbank sage. Viele Menschen glauben, dass Datenbanken auch Schnittstellen seien, aber in der modernen Welt hat man vor der Datenbank noch eine klare fachliche Schnittstelle. Das heißt, es gibt da auch man spricht da von einem Schnittstellenvertrag, in dem man definiert, welche Operationen darüber auszuführen sind, wie die Daten auszusehen haben. Auch das bedingt auch, dass diese Daten, die eingehen, die beispielsweise geschrieben werden, dass die validiert werden können und ja, damit konform sind zu dem Schema, was man dann in der Datenbank hat. Und natürlich gilt das nicht nur für die schreibende Richtung, sondern auch für die lesende Richtung.
Was ich auch oft sehe, ist, dass direkt auf Datenbanken zugegriffen werden. Also Leute, die Statistiken machen, sind happy, wenn sie SQL-Abfragen fahren können auf Produktionsdaten. Das ist natürlich mega, weil wenn du da mal eine komplizierte SQL-Abfrage machst, legst du die ganzen Server lahm, weil nichts anderes mehr über die Datenbank drüber geht. Da
Ja.
hast du ja gerade schon selbst über die Read-Only-Kopie gesprochen, die man da besser nutzt. Aber die Alternative ist auch, dass du wirkliche Systeme hart mit der Datenbank verknüpfst. Was auch tierisch gruselig ist, denn wenn du einmal diese Datenbank austauschst, dann musst du im Zweifel die ganzen Systeme irgendwie auch anpassen. Und das könntest du natürlich verhindern, wenn du so eine Abstraktionsschicht dazwischen hast, nicht nur eine Authentifizierung sicherstellt, sondern auch Validation sicherstellt und Formatierung und sowas. Und das ist standardisiert, ne?
Genau, richtig. Ich wollte gerade widersprechen oder einfallen und sagen, vor Abfragen, die Datenbank lahmlegen, ist man natürlich auch nicht durch eine Schnittstelle unbedingt gefeit. Natürlich, also wenn du direkten Zugriff gibst auf die Datenbank, kannst du dann natürlich Abfragen, wie auch immer, einkippen, die das ganze System lahmlegen, auch wenn die Datenbank dann irgendwann ein Timeout liefern sollte. Und mit einer Schnittstelle gibt es dann genau diese und jene Operation, in der man die Abfrage hinterlegt hat und von der man weiß, die ist optimiert auf den entsprechenden Use Case. Genau, das stimmt schon. Genau, aber auch
Oder es.
Authentifizierung, alles, was du dazu sagst. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Teil, weswegen oder eine Ursache für Legacy beziehungsweise für die Notwendigkeit, Legacy IT anzupassen, ist die Möglichkeit, sie erweiterbar zu machen. Denn worüber wir vielleicht jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil es einfach so auf der Hand liegt, die Welt dreht sich ja jeden Tag weiter und die IT von solchen großen, ja, oder müssen ja nicht mal große Kunden sein, aber die IT wird ja eher nicht angefasst, weil man Angst vor Änderungen hat. Und irgendwann kommt man dann an einen Punkt und stellt fest, oh, wir haben ja hier vermehrt Kundenwachstum in diesem und jenem Bereich oder wir möchten neue Produkte am Markt anbieten, können das aber nicht, weil ja unsere IT an der Stelle nicht erweiterbar ist. Und genau zu solchen Zwecken, das war ja auch so die Geburtsstunde mitunter, von Microservices, wo also ganz dediziert jeder Service eine kleine Teilaufgabe erfüllt, die sich eben schwer nur erreichen ließe. Diese Erweiterbarkeit, wenn man einen Monolithen hat, in dem man dann das Gesamtprodukt, einen Klotz an Daten anfasst und auch damit Gefahr läuft, Regression zu erzeugen, das heißt, in der Software Fehler zu erzeugen, ne? Wenn man am einen Ende zieht oder was anbaut, fällt dann irgendwo anders was bei runter.
Ist das auch dein großes Learning, dass diese IT-Systeme ein lebendiges Produkt eigentlich sind, ne? Das geht halt immer weiter.
Absolut.
Wenn du da einmal aufhörst, dann stehst du hinten dran.
Ja, also gerade vor dem Kontext der IT-Security, wir glaube ich, oder haben alle gelernt in den letzten Jahren, überall, ich muss gerade an das Thema CrowdStrike denken, an den Fail, dieses ja. Log4Shell-Thema. Also IT-Security hat das auch nochmal ganz, ganz deutlich gemacht, unabhängig jetzt von den Marktbedingungen, fachlichen Dingen und Erweiterbarkeit. Aber wenn man nicht kontinuierlich dabei ist, seine Software zu pflegen, Versionen zu aktualisieren, mitzugehen und proaktiv dafür zu sorgen, dass die Versionen eingesetzt werden, in denen Sicherheitslücken geschlossen wurden. Wenn man diese Schritte nicht schnell mitgeht, kommt man unweigerlich an einen Punkt, an dem man irgendwann an einer Sackgasse steht. Und weil dann dieser Schritt zum Update einfach so groß ist, dass man so viele Abhängigkeiten dabei hat, dass man im Grunde dabei stehen bleiben muss und einfach so einen Riesenschritt machen muss, der unrealistisch ist, weil er so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und in der Zwischenzeit dreht sich ja die Welt wieder weiter.
Was ich gedacht habe mal ist, wenn du in der Finanzbuchhaltung, wenn du dir anschaust, da wird extern entwickelte Software, wird, glaube ich, über 5 Jahre abgeschrieben. Das heißt, jedes Jahr 20%. Und das war mal für mich ist ein Indikator, wie viel man eigentlich in die eigene IT investieren muss. Wenn man jetzt mal annimmt, dass man die gesamte IT über 5 Jahre abschreibt, also quasi alles über 5 Jahre veraltet ist, und das ist natürlich jetzt ziemlich pauschal, weil Frontend schneller veraltet als Backend. Aber wenn du darüber nachdenkst, dass du von mir das alles, und meinetwegen machst du 10 Jahre draus, wenn du jedes Jahr 10% in deiner IT, also die 10% der Gesamtkosten dieser IT, um sie aufzubauen, das Asset, wenn du 10% da rein investierst, dann glaube ich, dann kannst du mithalten. Ich glaube, wenn du weniger als 10% machst, dann veraltest du über Zeit. Und die wenigsten machen 10%, die machen eher, weiß nicht was, 1, 2, 3% oder so. Was würdest du beim nächsten Mal anders machen, wenn du das Projekt nochmal machen müsstest?
Ich fand, das war schon ein ganz, ganz konstruktiver Prozess. Also letztlich ist es immer sehr individuell, wo so die einzelnen Fehlerteufelchen sind, ob man beispielsweise Kafka dafür einsetzen muss. Kafka ist sehr, sehr leistungsfähig, aber man muss es auch erst aufsetzen, wenn man das Ganze lokal macht. Ich glaube, es ist schwierig, da jetzt so pauschal eine Antwort zu geben.
Für wen ist so ein Projekt relevant? Wahrscheinlich alle Unternehmen, die Legacy im Keller haben.
Ja, definitiv. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich ein Gefühl dafür entwickelt, dass ein Investitionsbedarf erstmal da ist. So, dieses Thema, sich auf den Lorbeeren auszuruhen oder mit einem Modell weiterzumachen, das ist, glaube ich, in der schnelllebigen Welt heute sehr schwierig. Viele Kunden setzen es als Gesetz voraus, dass es für gewisse Produkte eine App gibt, dass sie als Endkunde gewissen Zugang zu den Produkten haben, zu ihrem Vertrag, dass sie schnelle Antworten finden auf Fragen, die ihren Vertrag oder damit verbundene Fragen eben finden. Dass das Ganze und dass sie sich auch nicht damit abspeisen lassen, wenn das vielleicht ein Chatbot auf der Startseite tut. Das heißt, dieses Thema Kundenorientierung, das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Und auch das Thema, dass man aus Unternehmenssicht flexibel bleibt, den Marktanforderungen nicht hinterherlaufen muss, sondern proaktiv in der Lage ist, neue Produkte auf den Markt zu bringen und entsprechend in der IT zu verankern, zu digitalisieren. Und also ich finde, man kommt da ganz schnell wieder, oder vielleicht denke ich auch nur immer so aus dieser Kundenperspektive, aber auch das Thema Digitalisierung, was wir ja aus dem öffentlichen Sektor kennen, ist ja genauso eines, was in der Privatwirtschaft, gerade bei so konservativen Branchen wie in der Versicherungs- und oder auch Finanzbranche, immer noch ein ganz großes Thema ist, so digitaler Posteingang und so weiter, automatische Verarbeitung von gewissen Anträgen, ich weiß nicht, bei der Krankenkasse irgendwelche, wenn Rezepte eingereicht werden.
Also, das war schon mal soweit ein gutes Gespräch. Wenn ihr da draußen so auch solche Probleme habt, wenn ihr solche Herausforderungen habt, wenn ihr mal darüber reden wollt, unsere Kontaktdaten, die findet ihr unten in den Shownotes. Meldet euch und wir machen mal einen Termin. Insofern herzlichen Dank für das Gespräch, Georg.
Ja, es hat mir großen Spaß bereitet. Vielen Dank auch an dich, Jonas.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank. Dein Jonas.